Dieser Podcast wird präsentiert von der NZZ Academy, Ihr Kompass durch die Komplexität der Geopolitik.
NZZ Geopolitik.
Als Donald Trump in der Nacht von Freitag auf Samstag aus seiner Air Force One in der Nähe von Washington DC aussteigt, ist er nicht mehr der gleiche wie noch vor ein paar Stunden in Alaska. Müde sieht er aus, die rote Krawatte ist längst abgezogen. Vorsichtig und langsam steigt er die Treppe herunter, salutiert und läuft an den wartenden Journalisten und Fotografen vorbei und steigt schweigend in seine Limousine ein. Von dieser Ankunft gibt es ein Foto und dieses Foto hat es auf die Titelseite einer amerikanischen Zeitung geschafft und der Bildredaktor oder die Bildredaktorin hat dazu geschrieben, Putin hat Trump plattgewalzt. Und Wladimir Putin übrigens, dem hat es beim Gipfeltreffen in Alaska so gut gefallen, dass er seinen Aufenthalt spontan verlängert hat. Er macht noch einen Zwischenstopp auf einem Militärfriedhof in Alaska und dort legt er Blumen an den Gräbern sowjetischer Piloten und Matrosen nieder, die im Zweiten Weltkrieg ihr Leben verloren haben. Und er unterhält sich locker und lächelnd mit dem Patriarchen der orthodoxen Kirche der USA.
So, this is another gift I would like to present to you. And I would like to wish you all the best.
I'm very, very grateful.
Stefan Meister, deutlicher können Sie die Bilder zwischen den beiden eigentlich nicht unterscheiden.
Absolut. Also für Putin war das einfach ein Geschenk, glaube ich, dieser Gipfel. Er hat das so ein bisschen auch als Routine dargestellt, ist sogar noch im Fernen Osten geblieben und hat noch weitere Reisen gemacht nach diesem Alaska-Gipfel. Für Trump war das sozusagen der Gipfel der Gipfel. Also das ist genau das, was er wollte. Er wollte die Bilder und danach ist eigentlich nur noch Erschöpfung übrig geblieben.
Das ist NZZ Geopolitik, das große Ganze verstehen. Ich bin David Vogel und heute sprechen wir über das Treffen von vergangenem Freitag zwischen Donald Trump und Wladimir Putin, welches die Ukraine und die Europäer nervös macht, sehr nervös. Wie es so weit kommen konnte und welche Folgen das Treffen zwischen Trump und Zelensky hat, das besprechen wir mit dem Russland-Experten der Deutschen Gesellschaft für Auswärtige Politik, DGAP, Stefan Meister. Nochmals herzlich willkommen.
Hallo.
Herr Meister, wir nehmen unser Gespräch am Montagnachmittag auf, also gut 3 Tage nach dem Gipfel in Alaska. Was haben die 3 Tage mit Ihnen persönlich gemacht?
Also ich hatte ja ehrlich gesagt nicht viel von diesem Gipfel erwartet von vornherein. Und mein Punkt war, das beste Resultat ist, wenn nichts dabei herauskommt. Mhm. In der Hinsicht kann man ja eigentlich sagen, erstmal nicht so schlecht gelaufen. Aber umso mehr ich sozusagen über diesen Gipfel nachdenke und wie Trump Putin hofiert hat, wie er im Prinzip ihn legitimiert hat, ihm die Anerkennung gegeben hat, die Putin sich sozusagen gewünscht hat, umso mehr frustriert mich letztlich auch dieser Gipfel. Mhm. Einfach, weil wir sehen, wie Putin sich durchsetzt, ohne dass er etwas dafür tun muss und ohne dass er dafür einen Preis zahlen muss.
Was war für Sie oder was ist für Sie die schwerste Kost? Also welches Bild, welche Szene ist Ihnen persönlich geblieben?
Also man kann natürlich immer sagen, dieses Ankommen von Putin, Trump klatscht, der rote Teppich, also er hofiert sozusagen den Kriegsverbrecher. Aber ich muss sagen, für mich ist die Pressekonferenz danach noch problematischer. Weil im Prinzip Putin die Pressekonferenz in den USA eröffnet hat. Er hat 3/4 der Zeit geredet, ohne dass ihm jemand bei seinen Lügen widersprochen hat und hat im Prinzip alles nochmal sagen können, wie er diesen Krieg sieht und seine Desinformation verbreiten können. Das fand ich eigentlich noch fast schlimmer, ohne dass Journalisten Fragen stellen konnten, irgendwelche kritischen Fragen stellen konnten.
Ja, Sie haben recht. Also ich habe extra nochmals geschaut. Donald Trump hat kein Wort gesagt. Er hat auf Wladimir Putin gezeigt, aber Putin ist der, der begrüßt in Alaska auf amerikanischem Gebiet.
Das zeigt nochmal, Putin hat die Agenda bestimmt. Mhm. Putin ist der Chef sozusagen bei diesem Gipfel und er hat den Rahmen im Prinzip entschieden, in dem dieses Treffen stattfindet und in dieser Logik beendet er das Treffen auch.
Und deswegen auch keine Fragen. Also eigentlich war ja vorgesehen, dass diese Pressekonferenz eine Stunde dauert. Sie hat 12 Minuten gedauert. Eigentlich war ein Mittagessen vorgesehen mit Filet Mignon und Heilbutt. Auch das wurde abgesagt.
Also ich denke, am Ende hat Trump nicht viel erreicht. Also er wollte im Prinzip über bestimmte Möglichkeiten für einen Waffenstillstand sprechen, über vielleicht auch Angebote von der russischen Seite. Also er wollte einen Deal machen und letztlich in Verhandlungen treten. Und Putin hat ihm einfach diktiert, was für ihn alles nicht akzeptabel ist und wie er sich das vorstellt. Also es gab im Prinzip keine wirklichen Verhandlungen über einen möglichen Deal. Also in der Hinsicht gab es nicht mehr viel zu besprechen.
Ich persönlich frage mich, wie hat Putin das wohl geschafft? Also was ist da passiert? Ich meine, wenn wir nochmals ein paar Stunden zurückgehen.
You like doing those things?
It's almost like a competition.
Noch an Bord der Air Force One, also auf dem Hinflug nach Alaska, da gab Donald Trump ein Interview, ein typisches Exklusivinterview bei Fox News. Und Donald Trump sitzt da locker in seinem Bürostuhl. Der Journalist hingegen, der muss sich so richtig so über den Tisch hinweg beugen, um sein Mikrofon an Trump rüberzubringen.
So, when you talk about deals, it's all I do, my whole life I do deals.
Und Trump referiert über das Deal-Making. Und der Journalist möchte genau wissen, was er erreichen möchte. Trump sagt,
I won't be happy if I walk away without some form of a ceasefire.
Und wenige Stunden später ist dann keine Rede mehr davon, kein Waffenstillstand, keine Friedensverhandlungen, keine Sanktionen und letztlich die Hauptaussage, der Ball liegt bei Zelensky. Können Sie mir erklären, wie ein Putin das in diesen 3 Stunden geschafft hat, ihn umzudrehen?
Putin ist ein ehemaliger KGB-Agent. Der hat im Prinzip das Dossier von Trump mit all seinen Schwächen sozusagen vorher studiert. Er weiß genau psychologisch, wie er in solche Verhandlungen reingehen muss, um Trump entsprechend zu manipulieren.
I would like to add one more thing. I'd like to remind you that in 2022, during the last contact with the previous administration, I tried to
Dann gibt er im Prinzip Trump das, was er will, dass er sagt, wenn du da Präsident gewesen wärst, dann hätte es diesen Krieg nie gegeben. Der Biden ist schuld, das ist alles Desinformation gewesen. Also er manipuliert im Prinzip offen bei der Pressekonferenz Trump und nimmt ihn da, wo sein Ego sozusagen am größten ist, zu sagen, ja, mit so einem großartigen Präsidenten wie Trump wäre das niemals passiert. Also ja, er setzt hier eine ganz andere Agenda und kitzelt sozusagen Trump bei seinem Ego.
Сегодня мы слышим, когда президент
Трамп
говорит, что если бы я был президентом, то войны бы не
было.
Я думаю, что так у нас с президентом Трампом наладился очень хороший деловой и доверительный контакт. У меня есть все основания полагать, что двигаясь по этому пути, мы можем дойти и до, чем быстрее, тем лучше, до завершения конфликта на Украине. Благодарю вас за внимание.
Thank you.
Aber in der Administration von Trump müsste es doch Russland-Experten geben, die genau solche Schmeicheleien und Manipulationsversuche antizipieren sollten. Das gehört doch zum A und O bei der Vorbereitung eines solchen Gipfels.
Nicht unter Donald Trump. Also wir wissen, dass Donald Trump sich letztlich von seinen Russland-Beratern eben nicht beraten lässt, dass er im Prinzip Expertise nicht schätzt. Und er umgibt sich ja auch mit ehemaligen Geschäftskollegen wie Witkow, ja, der sein Sonderverhandler ist, auch für dieses Dossier, der im Prinzip auch komplett inkompetent ist auf dem internationalen Parkett. Also das heißt, auf US-Seite gibt es im Prinzip keine Expertise, was Russland betrifft, während auf der russischen Seite das minutiös vorbereitet wird und Putin natürlich auch einfach jahrzehntelange Erfahrung auf dem internationalen Parkett hat.
Und das heißt, wenn wir jetzt die Perspektive wechseln und uns in die russische Perspektive hineinarbeiten, Putin hat 10 von 10 Punkten erreicht.
Also ich würde sogar sagen, Putin hat mehr erreicht, als er sich jemals hätte vorstellen können, dass er erreichen könnte. Ich meine, Putin will am Ende Zeit gewinnen. Er möchte verhindern, dass Russland sanktioniert wird durch die USA. Und er wollte diesen Gipfel natürlich haben mit Trump, ohne Zelensky und ohne die Europäer. Und das hat er bekommen. Dazu hat er noch den roten Teppich bekommen, konnte die Agenda bestimmen und hat im Prinzip in der Pressekonferenz ungehindert seine Propaganda verbreitet. Also mehr Legitimation durch den US-Präsidenten hätte er sich kaum wünschen können.
Welches Signal sendet denn das aus, geopolitisch? Ich meine, das haben sich sicher andere Regierungen ganz genau angeschaut.
Ja, absolut. Also ich meine, das haben sich auch die Chinesen genau angeschaut und andere sozusagen im globalen Süden. Und das verheerendste Signal ist, dass man lässig Gebiete eines anderen Landes erobern kann und wird dafür noch belohnt sozusagen vom US-Präsidenten, wenn man stark genug ist. Also auch mit Blick auf China, Taiwan stellt sich die Frage, ist das ein Präzedenzfall? Also gibt es dafür keine Reaktion, wenn man dann einen guten Deal danach mit Trump machen kann? Also hier geht es im Prinzip um internationales Recht, um die Unverletzlichkeit von Grenzen und die Souveränität von Staaten. Und Trump hat hier im Prinzip eine weitere Axt sozusagen an die internationale Ordnung, wie wir sie bisher kannten, angelegt.
Ganz konkret hat Putin über 4 Teilregionen in der Ostukraine gesprochen und hat gesagt, okay, ich gebe mich damit zufrieden, wenn ich das bekomme. Ist das nicht, wenn man jetzt die Perspektive wechselt, ist das nicht ein langsames Vorbereiten der russischen Bevölkerung, dass es vielleicht doch zu einem Kompromiss kommt, dass Russland eben nicht die ganze Ukraine übernehmen wird?
Das würde ich nicht so sehen. Also ich glaube, es ist ein taktischer Schachzug von Putin, um mehr Territorium zu gewinnen, was Russland bisher nicht kontrolliert. Und um dann von diesem Territorium aus leichter noch in weitere Gebiete der Ukraine militärisch vorzustoßen. Putins Ziel sind nicht diese 4 Regionen plus die Krim. Putins Ziel ist die gesamte Ukraine, ist sozusagen die Anerkennung von Einflusszonen in Europa. Und für ihn ist es ein taktischer Schachzug, um dann weiter in der Ukraine vorzustoßen.
Und damit möchte ich gerne die Perspektive wechseln und über Europa sprechen, über die schwierige Rolle Europas. Die sogenannte Koalition der Willigen, also diese wichtigen europäischen Staats- und Regierungschefs, die haben sich ja im Vorfeld des Alaska-Gipfels zu einem virtuellen Treffen getroffen mit Trump und die hatten eine Hauptbotschaft, die Europäer, es braucht einen Waffenstillstand. Am Ende hat Trump überhaupt nicht auf sie gehört und da muss man schon sagen, das ist eine Schmach für diese Koalition.
Naja, ich würde schon erstmal sagen, dass es ein Erfolg des deutschen Bundeskanzlers Friedrich Merz war, die Europäer zusammenzubringen, dass Zelensky nach Berlin gekommen ist und dass man dann im Prinzip versucht hat, zumindest Trump rote Linien zu setzen.
Genützt hat es wenig.
Ja, das hat natürlich gleichzeitig gezeigt, wie schwach die Europäer sind. Also dass weder Trump noch Putin die Europäer irgendwie für relevant halten und Trump am Ende eher Putin zustimmt, als sozusagen seinen europäischen Verbündeten, soweit man das noch so bezeichnen kann. Ja, und es zeigt letztlich, dass die Europäer eben, weil sie militärisch so schwach sind, weil sie letztlich nicht souverän sind, was ihre eigene Sicherheit betrifft und auch die Unterstützung der Ukraine eben auch nur sehr begrenzt ist, sehr wenig Einfluss haben und nicht mit am Tisch sitzen, wenn es um die Zukunft der europäischen Sicherheit und der Ukraine geht.
Aber jetzt müssen Sie ja Trump klarmachen, also eben Montagabend mitteleuropäischer Zeit müssen Sie Trump klarmachen, gemeinsam mit Zelensky, dass er überlistet worden ist von Putin. Wie müssen Sie denn das machen?
Also ich bin mir nicht so sicher, ob Sie dieses Risiko eingehen, Trump zu sagen, dass er überlistet worden sei von Putin. Ich denke, dass sie einfach nochmal die Konsequenzen von Gebietsabtretungen deutlich machen müssen. Auch die Konsequenzen im Prinzip für die US-Politik weltweit, wenn sich die Amerikaner aus diesem Konflikt zurückziehen, dass das im Prinzip auch nochmal ein Prestigeverlust für die USA sein wird und sie global schwächen wird. Also ich denke, man muss nochmal die Bedeutung auch dieses Krieges in der Ukraine und der USA als ein wichtiger Garant für die europäische Sicherheit verdeutlichen und eben die roten Linien klar machen, dass, wenn Putin hier gewinnt, das ganze System weiter erodieren wird und das eben auch das Verhältnis zu China und zu anderen Ländern weltweit betreffen könnte.
Die Frage ist ja, ob das Trump überhaupt interessiert, ne?
Ich denke, das ist das Problem. Also für Trump geht es einfach um gute Bilder. Er will irgendein Abkommen, um dann den Friedensnobelpreis zu bekommen. Mhm. Für ihn gelten die Nachrichten von jetzt. Ja, er will sich gerne auf dem Bildschirm sehen. Aber er versteht, glaube ich, die Dimension eigentlich dieser Verhandlungen, die er da führt, nicht. Während Putin sehr genau weiß, was er will und auch versteht sozusagen, was das für Konsequenzen alles hat.
Welche Optionen hat denn Präsident Zelensky überhaupt? Also es geht ja, am Montagabend wird es um mögliche Gebietsabtretungen gehen. Er hat, also so wie ich das verstehe, hat er 2 Optionen. Entweder er gibt keine Gebiete ab, dann hat er ein Risiko, dass die Hilfe aus Amerika weg ist, oder er gibt Gebiete ab und dann wird damit Russland gestärkt. Oder was soll er tun?
Also ich meine, wir sehen ja schon, wie Zelensky argumentiert. Er ist zu einem de facto nicht de jure Abgabe von Gebieten bereit, wenn er dafür Sicherheitsgarantien bekommt. Also wenn er glaubwürdige Sicherheitsgarantien bekommt, die verhindern, dass Russland die Ukraine weiter angreift, dann ist er bereit, auch das für eine gewisse Zeit zu akzeptieren. Die Frage ist und bleibt, was ist die USA bereit, an Sicherheitsgarantien zu geben? Wie ist sie bereit, tatsächlich die Europäer zu unterstützen, glaubhafte Sicherheitsgarantien den Ukrainern zu geben? Und das ist für mich noch eine offene Frage. Also wir haben im Prinzip noch nichts Sichtbares. Und ich habe auch wenig, also ich habe von Witkoff und Rubio gestern diese Interviews mir nochmal angeschaut. Die haben ja eher rumgeeiert sozusagen, als es um Sicherheitsgarantien geht. Und Trump hat bisher immer klar gemacht, die USA werden hier nicht sich militärisch engagieren. Also das ist für mich die große offene Frage, was Trump ist hier bereit zu geben.
Und vor allem muss man natürlich auch schauen, was Russland unter Sicherheitsgarantien und was die Ukraine darunter versteht.
Na gut, ich meine, was wir sehen, ist, dass ja Russland damit spielt. Es fordert ja letztlich eine Neutralität der Ukraine. Es fordert im Prinzip einen Rückzug der NATO und keine NATO-Truppen. Und das wäre dann für Russland eine Sicherheitsgarantie. Mhm. Aus einer ukrainischen Sicht geht es ja darum, dass Russland jederzeit die Ukraine angreifen kann. Also das heißt, Sicherheitsgarantie heißt Abschreckung. Also es heißt im Prinzip nicht Rückzug, dass man sich schwächt, sondern dass man Stärke zeigt und dadurch die Russen abschreckt.
Tja, und ob sie jetzt erfolgreich waren, wie das Treffen in Washington verlaufen ist, das werden wir im zweiten Teil des Gesprächs erfahren. Wir sprechen uns morgen wieder. Und für euch zu Hause heißt das ganz simpel, einfach dranbleiben. Wir hören uns nach der Werbung.
Wir sind gleich zurück.
Die NZZ Academy ist Ihr Kompass in einer zunehmend komplexen Welt. Inspiriert vom unabhängigen Journalismus der NZZ vereint sie Expertise von renommierten Akademikern, Branchenführern und NZZ-Journalisten, um Ihnen strategische Weitsicht zu vermitteln. Entdecken Sie ein einzigartiges Programm, das Orientierung schafft, auf nzz-academy.com.
Ich glaube, wir alle erinnern uns alle an diesen desaströsen Empfang von Volodymyr Zelensky im Weißen Haus. Das war im letzten Februar. Dieser Eklat hatte einen Auslöser, inszeniert oder nicht, das weiß man nicht ganz genau, aber das war auf jeden Fall eine Frage eines Reporters, der wissen wollte, warum Zelensky keinen Anzug trägt.
Well, thank you very much. It's an honor to have the president of Ukraine with us.
Ein halbes Jahr später sitzt der ukrainische Präsident wieder in diesem vergoldeten Oval Office, dieses Mal in einem schwarzen Jackett, und dieser Reporter von damals, der darf wieder eine Frage stellen.
President Zelensky, you look fabulous in that suit.
Herr Präsident, Sie sehen toll aus.
I said the same thing.
Und Trump sagt, stimmt, und übrigens, Herr Zelensky, das ist der Journalist vom letzten Mal. Und Zelensky schaut den Journalisten an und sagt, Sie tragen den gleichen Anzug wie beim letzten Mal. Was für ein Lachen im Oval Office. Es wirkt erleichternd, sehr erleichternd. Da fällt doch einiges an Druck ab. Und damit einen guten Dienstagmorgen, Stefan Meister.
Guten Morgen.
Können Sie mir erzählen, wie dieses Treffen zwischen Zelensky, den europäischen Regierungschefs, und Trump im Weißen Haus in Washington verlaufen ist? Ist es wirklich so besser, in einer besseren Atmosphäre verlaufen, wie erwartet?
Auf jeden Fall. Es ist in einer besseren Atmosphäre verlaufen. Also ich meine, es gab ja erst dieses Einzeltreffen mit Zelensky. Trump war viel wohlwollender sozusagen ihm gegenüber. Dann gab es gemeinsam ein Treffen mit den europäischen Führern und Führerinnen. Und dann gab es eben nochmal eine öffentliche Pressekonferenz im Prinzip mit Zelensky und diesen europäischen Vertretern.
I'd like to say, Mr. President, would you like to say something? You have the media. If you want, you could come over and you could stand, you could use mine or you could just turn around, whichever you feel comfortable with.
Thank you so much. I can speak without microphone. Thank you so much.
Ich fand es ehrlich gesagt ein bisschen unangenehm, wie Trump da so den Schulmeister gespielt hat. Jeder durfte dann mal was sagen. Trump danken, ja, von diesen europäischen Führern. Und er hatte seine eigene Hierarchie, wer zuerst sprechen darf und wer dann als letztes sprechen kann. Das war schon auch so ein bisschen vorführen und er war sozusagen der Chef.
Mark, as head of NATO, maybe you could say a few words, please.
Yes, I will be very brief. I really want to thank you, President of the United States, dear Donald, for the fact that you, as I said before, broke the deadlock.
Es hatte etwas Unterwürfiges. Die Zeit hat heute Morgen kommentiert, etwas Operettenhaftes, ne, beim König.
Genau, es war im Prinzip eine Audienz beim König. Der ukrainische Präsident als sozusagen wichtigster Vertreter durfte zuerst sprechen und dann ging es der Reihe nach darum, Trump sozusagen zu danken und ihm zu huldigen.
So something is changing, something has changed, thanks to you. Thanks also to the stalling in the battlefield, which was achieved with the bravery of Ukrainians and with the unity that we all provided.
Aber inhaltlich, was sind denn da die wichtigsten Erkenntnisse? Also wir können es gleich vorweg sagen, also Waffenstillstand ist wirklich vom Tisch.
Ja, also ich meine, die europäischen Führer haben das ja immer mal wieder angesprochen, auch diesen Waffenstillstand, dass das vielleicht eine gute Idee wäre. Aber für Trump ist der letztlich vom Tisch. Er hat ja dann danach auch direkt Putin angerufen. Also das sollten wir nicht vergessen. Also das Ziel ist jetzt im Prinzip ein Treffen zwischen Putin und Zelensky zu organisieren. Dann soll es nochmal ein Treffen mit Trump zusammen geben. Und dann wurden auch die Sicherheitsgarantien angesprochen. Aber so richtig klar ist immer noch nicht, wer welche Rolle dabei hat und was die USA dabei auch tun werden.
Aber eben diese Sicherheitsgarantien, das ist jetzt der Fokus. Waffenstillstand weg. Sicherheitsgarantien, können wir das noch einmal konkret anschauen? Was stellen die sich genau vor unter Sicherheitsgarantien? Wissen Sie jetzt ein bisschen mehr?
Also im Moment geht es um Donetsk, um zwei Regionen, ja, und im Donbass, also Donetsk und Luhansk. Und dass diese Regionen komplett an Russland gehen, also auch die Ukraine hier Gebiete abtritt, die sie noch kontrolliert. Und in den anderen beiden Gebieten wird im Prinzip die Kontaktlinie eingefroren. Und dann geht es natürlich auch um die Krim. Mhm. So, und jetzt ist die Frage, gibt es dann dort Friedenstruppen an dieser Kontaktlinie? Trump hat nochmal deutlich gemacht, das ist auch eine Aufgabe der Europäer, aber wir werden da helfen. Aber was das genau heißt, ist mir nicht klar. Also ich habe jetzt keine Verlautbarung gesehen, dass da ganz konkret gesagt worden ist, robuste Truppe, ja, direkt an der Kontaktlinie und dergleichen. Es geht natürlich weiter um Gebietsabtretung, aber denen wird die Ukraine nur zustimmen, wenn es tatsächlich glaubhafte Sicherheitsgarantien geben wird.
Auffällig war jetzt, unabhängig davon, war, dass am Freitagabend in Alaska war ganz klar Zelensky der Buhmann. Die Aussage von Trump war, es liegt jetzt an Zelensky, es liegt jetzt an den Europäern, eine Lösung zu finden. Hat es sich gelohnt für Zelensky, die Regierungschef mitzunehmen, also dieser Begleitschutz?
Ich glaube, es war sehr wichtig für Zelensky, dass er nicht alleine, sondern mit diesen europäischen Führern nach Washington gereist ist. Das hat verhindert, dass er vorgeführt worden ist. Also ich kann mir das schon sehr gut vorstellen, dass er nicht so massiv unter Druck gesetzt worden ist. Und es hat ihm eine gewisse Sicherheit gegeben, auch im Auftritt gegenüber Trump. Also, und ich denke, es war wichtig, auch nochmal deutlich zu machen, dass es hier eine europäische gemeinsame Politik gibt in der Unterstützung der Ukraine. Und auch, dass man, wir haben das jetzt sicher nicht gesehen in der Pressekonferenz, aber es wird natürlich auch konkrete Gespräche über Sicherheitsgarantien, über Sanktionen, über andere Themen gegeben haben. Bei Trump ist es immer sehr, sehr wichtig, dass man mit ihm persönlich spricht. Mhm. Also ich glaube, es war wichtig, jetzt nach diesem Telefongespräch von Merz organisiert hatte, im Vorfeld des Alaska-Gipfels, jetzt auch nochmal persönlich mit Trump zu sprechen, weil man ihn eben auch dann in bestimmte Richtungen bewegen kann.
Aber es ist immer noch die Ukraine, die aus Sicht von Trump die schlechteren Karten hat und eben liefern muss.
Absolut. Wir wissen, dass das klare Aussagen aus der Trump-Administration und von ihm selbst sind. Die Ukraine muss Gebiete abtreten, die muss sich bewegen und es ist eben nicht Putin, der sich bewegen muss. Mhm. Also ich meine, das ist ja eigentlich das Absurde. Er zwingt Zelensky in Treffen mit dem Kriegsverbrecher Putin, der weiterhin auch gestern brutal Städte und Zivilbevölkerung tötet und zerstören lässt und zwingt Zelensky zu Kompromissen, während er Putin bei allem entgegenkommt. Also ich meine, wir können auch sagen, gute Miene zum bösen Spiel, aber für mich ist das noch kein Durchbruch und das heißt noch lange nicht, dass wir einen Frieden haben. Also wir diskutieren hier einfach Dinge, die, wie soll ich sagen, die sehr medial bearbeitet werden, aber die konkret noch nicht viel bedeuten.
Mhm. Aber kann man nicht sagen, immerhin die Diplomatie läuft?
Also ich bin inzwischen wirklich ein Gegner dieser Argumentation. Wir kennen das auch aus der deutschen Politik. Reden sozusagen ist wichtiger als Schweigen. Das Reden von Trump mit Putin in Alaska hat Putin legitimiert. Es hat, ohne dass er irgendein Kompromiss gemacht wird, ohne dass er unter Druck gesetzt wird, ihn im Prinzip wieder zurück auf die internationale Bühne gebracht. Wir haben das diskutiert. Ich halte das für einen Fehler. Ich halte das für höchst problematisch. Und manchmal ist Reden eben nicht sinnvoll, wenn die andere Seite nicht bereit ist, Kompromisse zu machen.
Aber okay, dann muss ich Sie natürlich fragen, wie beenden wir diesen Krieg? Also was bringt denn Putin dazu, jetzt endlich auch quasi auf Augenhöhe und damit meine ich ernsthaft eine Lösung zu finden?
Druck. Nur Druck und dann kann man reden. Also massive Sanktionen, Öl im Prinzip komplett einschränken, Schattenflotte sanktionieren, Ukraine massiv aufrüsten, Luftverteidigung, die Kosten für Russland an der Frontlinie so hochschrauben, dass Putin bereit ist zu reden und dann macht es Sinn, mit ihm zu reden. Aber ohne Druck macht er keine Kompromisse und führt weiter Krieg. Und das muss er verstehen.
Also er muss verstehen, durch den militärischen und ökonomischen Druck, dass er auf eine militärische Niederlage zuläuft. Nur so wird es funktionieren.
Ja, oder dass die Kosten zu hoch sind, um diesen Krieg für ihn weiterzuführen. Ja, also ich meine, die Ukraine jetzt so aufzurüsten, dass es in eine militärische Niederlage läuft, da bin ich im Moment skeptisch. Aber dass einfach hier im Prinzip ein Stopp an der Frontlinie da ist, dass man die ukrainischen Städte so schützen kann, dass nicht täglich Menschen sterben und dass ökonomisch im Prinzip der Druck so erhöht wird, dass für ihn die Kosten einfach irgendwann nicht mehr zu decken sind. Das muss ihm klar werden und dass die USA da eben auch an der Vorderfront sozusagen ihn mit sanktionieren und unter Druck setzen.
Dann schauen wir mal, wie sich das jetzt entwickelt. Auf jeden Fall für den Moment bedanke ich mich bei Ihnen, Herr Meister. Zweimal ein Interview mit uns. Vielen Dank.
Sehr gerne.
Das war NZZ Geopolitik. Das große Ganze verstehen. Heute mit Stefan Meister. Er leitet das Zentrum für Ordnung und Governance in Osteuropa, Russland und Zentralasien bei der DGAP, der Deutschen Gesellschaft für Auswärtige Politik. Mein Name David Vogel. Vielen Dank fürs Zuhören und bis nächste Woche.